sag mal, Moritz, was hast du denn da am Kinn, ey? Hast du dich wieder mit der Machete rasiert, oder wie?
Ja, gute Frage. Also ich bin ja so heidenfroh, dass ich mich erstens rasieren kann und wenn es dann doch mal blutet, dass ich nicht verblute, aber so ist es halt, ne? So ein Drei-Tage-Bart will gepflegt werden und ich habe mich mal wieder geschnitten. Aber Gott sei Dank gibt es da eine fantastische Physiologie unseres Körpers, nämlich die Blutgerinnung. Die hat mich gerettet. Und deshalb sieht der Bart auch gut aus.
Gut. Also Leute, wenn ihr einen Rasierkurs in Guatemala belegt, ja, passt da ein bisschen auf. Ja, Gerinnung. Ja, sag mal, Moritz, warum habe ich eigentlich Gerinnung? Wäre es eigentlich nicht viel sinnvoller, wenn das Blut ungerinnbar in unseren Adern flösse?
Ja, das ist ein zweischneidiges Schwert im wahrsten Sinne des Rasierwortes, aber wir brauchen die Gerinnung natürlich, denn es ist ja so, wenn wir uns doch mal verletzen, sei es im Großen, ne, wir stürzen, ziehen uns eine Wunde zu, schneiden uns, werden von einem Tier gebissen, dann kann ja auch durchaus mal ein Gefäß eröffnet werden, egal ob Arterie oder Vene, und wenn da unser Blut ungehindert rausfließt, naja, dann sind wir in kurzer Zeit verstorben, verblutet, und genau dafür ist die Blutgerinnung ja da, um das zu stoppen und einen Pfropf zu bilden, also ein Gerinnsel, damit wir eben nicht verbluten. Aber auch natürlich im Kleinen, es gibt natürlich auch wieder immer kleinere Blutungen im Innenraum des Körpers, die man manchmal gar nicht mitbekommt. Und auch die müssen natürlich gestoppt werden. Und da können wir, glaube ich, heidenfroh sein, dass es da so ein fantastisches, aber durchaus kompliziertes System namens Hämostase-Gerinnung gibt.
Genau, ne, das ist quasi so unser inneres Pflaster-System, das wir haben. Nun ist das ja eine zweischneidige Sache. Eine Gerinnung ist einerseits gut, ne, dass ich also Blut gerinnen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch heikel. Ne? Mhm. Also wenn Blut jetzt innerhalb der Gefäße gerinnen würde, das wäre ja nicht so gut. Dann kommst du zu Gefäßverschlüssen. Das gibt es ja auch tatsächlich als Erkrankung, ne? Beispielsweise bei Thrombosen. Ne? Jetzt hat sich die Natur eine Menge einfallen lassen, um zu garantieren, dass halt ist an der richtigen Stelle gerinnt und da wollen wir heute mal so ein bisschen eintauchen, ne, zu sehen, wie ist das Gerinnungssystem, das ist eine ganz komplizierte Kaskade, eigentlich aufgebaut. Und wenn ich jetzt das so mal ein bisschen untergliedere, ne, das ist ja immer so, um es besser zu verstehen, fängt man jetzt an, irgendwie so Stationen und kleine Abschnitte zu definieren. Da kann man so zwei Großgruppen im Prinzip mal auseinander oder zwei große Abschnitte der Gerinnung auseinander dividieren. Und welche wären das, Moritz?
Ja, genau. Also letztendlich müssen wir das Ganze einteilen in auch durchaus zeitliche Phasen, auch wenn das nicht mehr ganz so scharf möglich ist heutzutage. Aber wir haben die sogenannte primäre Hämostase und die sogenannte sekundäre Hämostase. Ich glaube, der Name sagt es ja schon, das eine ist eben das, was sofort abläuft, wenn es zu einer Verletzung kommt. Da sprechen wir gleich noch im Detail drüber. Und die sekundäre Hämostase ist praktisch ein zweiter wichtiger Teil des Systems, der eben, ja, ich sag mal, parallel, aber eben etwas zeitversetzt anspringt. Und das Endergebnis, das muss man vielleicht auch direkt mal sagen, ist halt eben immer die Bildung von einem Gerinnsel, also einem Pfropf, der irgendeine Verletzung verschließt.
Ja, da tauchen wir nochmal eben so ein bisschen in die Terminologie ein, ne? Also Hämostase, der Überbegriff, und da unterteilt man diese beiden Phasen, primäre und sekundäre Hämostase, und die deutschen Synonyme wären jetzt erstmal die Blutstillung, ne? Also die erste Phase und dann die Blutgerinnung, genau, im eigentlichen Sinne. Ne? Ja, im klinischen Alltag wird das häufig auch so ein bisschen durcheinander gewürfelt, ne? Blutgerinnung, Hämostase, häufig synonym verwendet, also ganz so stark halten sich Leute da nicht dran. Also Hämostase ist in jedem Fall der sichere Begriff. Wieso eigentlich diese Unterteilung in zwei Phasen? Hat das irgendeinen Sinn, dass ich jetzt irgendwie erstmal sozusagen mal was auf die Schnelle mache und dann für einen Permanentverschluss sorge?
Ja, genau. Also letztendlich ist es eben so, dass wir so unterschiedliche Systeme bei der Blutgerinnung haben, dass es eben eine Sofortmaßnahme gibt. Das heißt, es muss ja erstmal dazu kommen, dass überhaupt der Blutverlust gestopft wird. Das heißt, wir sprechen noch drüber, Gefäßverengung und eben Bildung eines ersten Sicherheitsverschlusses. Und dann muss eben noch ein festeres, stabileres Gerinnsel gebildet werden. So kann man sich das eigentlich relativ leicht vorstellen. Und dadurch, dass es eben diese zwei Systemabschnitte gibt, hat man eben auch sehr viel ineinander überlappende Funktionen bei der Blutgerinnung. Aber das eine ist, wie du schon gesagt hast, Stillung des Blutens, dass der Blutverlust verloren geht, und das andere Festigung eines Gerinnsels. So kann man sich das ganz plastisch vorstellen.
Genau, tauchen wir mal in die beiden Phasen so ein bisschen intensiver ein. Gucken wir uns mal die primäre Hämostase, also die Blutstillung, mal genauer an. Ne? Also das ist etwas, was so ungefähr nach 1 bis 3 Minuten schon einsetzt, also relativ schnell, wenn die biochemischen Prozesse, die für die Gerinnung dann verantwortlich sind, so ein bisschen langsamer verlaufen. Und was passiert jetzt als erstes? Also nehmen wir an, wenn man jetzt mal eine klassische Verletzung, du mit deinem guatemaltekischen Rasierer da, ja, du schneidest dir ins Kinn, es fängt an zu bluten. Was passiert als erstes? Was macht der Körper als erstes, um das zu stoppen?
Ja, also super spannende Frage. Natürlich entweder kollabiere ich oder nicht, das hängt so ein bisschen von meiner emotionalen Empfindlichkeit ab. Aber das Erste, was vor Ort passiert, ist vor allem die Vasokonstriktion. Und das ist natürlich auch eine total wichtige...
Vasokonstriktion, was ist das?
Genau, Vaso und Konstringere, also das Gefäß verengt sich, das steckt in diesem Begriff drin. Und letztendlich ist das ja einfach die Funktion, dass sich die verletzten Gefäße in dem Gewebsteil, in dem Körperteil eben reaktiv verengen auf das Trauma hin, und das führt dazu, dass eben diese Region einfach nicht mehr so stark durchblutet ist und damit auch ein Blutverlust eben reduziert oder sogar eben unterbunden wird.
Also Rohre dicht quasi.
Genau, schottendicht, ne? Rohre dicht.
Als erste Maßnahme. Jetzt kommt als zweiter Abschnitt, also wie gesagt, jetzt mal eingeschränkt, das, was wir euch hier zählen, so sequenziell, findet im Körper natürlich alles so ein bisschen parallel und durcheinander statt. Ja, also nicht im Sinne von erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt, das wäre ein bisschen langsam. So arbeiten nur deutsche Amtsstuben, aber nicht der Körper. Deswegen, wie gesagt, alles ein bisschen effizienter, als wir das hier euch jetzt vorbeten. Da kommt es in der zweiten Phase, da kommt es dann zur sogenannten Thrombozytenadhäsion. Also erst Rohre zu und dann kommen die Thrombozyten, werden da inaktiviert. Was passiert da genau?
Ja, genau. Also die Thrombozyten, um nochmal schnell einen kurzen Exkurs dahin zu machen, sind ja unsere Blutplättchen, also die kleinsten Blutzellen. Und bei dieser ersten sogenannten Thrombozytenadhäsion kommt es eben dazu, dass diese Blutplättchen, die eigentlich ziemlich gelangweilt durch den Blutstrom schwimmen, dann adherieren, das heißt sich anheften an das freiliegende Gewebe. Muss ich ja immer vorstellen, dass wenn ein Gefäß eben verletzt wird, dass auch Gewebe so verletzt wird, dass die innere Schicht der Gefäße verletzt wird. Und dieses erste Anheften, dieses Ankletten, das ist die sogenannte Thrombozytenadhäsion. Also so ein erster, ich sag mal, noch relativ laffer Kontakt, der da zustande kommt.
Also unsere Mini-Pflästerchen quasi, ja, die im Blutstrom rumschwirren. Das war eine ganze Masse, sind also Zehntausende, wenn man auf einen Milliliter das rechnet, ne, die da rumschwirren und dann halt adherieren. Das heißt also an diese Verletzungsstelle sich anheften. So, das haben sie jetzt gemacht. Also sie haben sich angeheftet und dadurch so einen Mini-Verschluss erzeugt. Was passiert jetzt als nächstes nach der Adhäsion?
Genau, nach der Adhäsion kommt auch wieder ein Begriff mit A, und das ist die sogenannte, und jetzt spreche ich es mal schön langsam aus, Thrombozytenaggregation. Und Aggregare ist sozusagen ja zusammenraffen, zusammenbinden, und das bedeutet, dass praktisch diese erste Anhaftung eine Kaskade initiiert. Es kommen immer mehr Thrombozyten dazu und es kommt zu einer Verdichtung, Verklumpung dieser Thrombozyten an Ort und Stelle. Und ja, das Ganze führt eben zu einem relativ schnellen Wachstum dieses ersten Pfropfes.
Genau, im Rahmen dieser Aggregation werden die Thrombozyten auch aktiviert. Ne? Das heißt also, die Plättchen, die also normalerweise ein bisschen flache Morphologie haben, werden dann eher kugelförmig und ziehen halt auch eine ganze Menge kleine Fäden aus ihrem Zellleib raus, ja, also bilden Pseudopodien. Und dadurch kommt es also auch zu einer dichten Verstrickung dieses Thrombozytenknäuels, ja, im Rahmen der Aktivierung. Ja, und jetzt habe ich im Prinzip schon so eine Art, wer nennt das, Thrombus schon eigentlich, ja, also ansatzweise, ja, genau. Ne, Primärthrombus, ja, der sich da bildet, habe ich schon so einen kleinen primären Wundverschluss erreicht, aber das reicht natürlich nicht, weil das Ganze ist noch nicht fest. Ja. So, und jetzt kommt der zweite Teil der ganzen Show, und das ist halt die sekundäre Hämostase. Die sorgt jetzt nämlich dafür, dass sich das Ganze auch verfestigt und dann zum richtigen Pfropf wird und ja, es auch zu einem Wundverschluss im Definitiven dann kommt. Jetzt gehen wir die mal an. Also auch die sekundäre Hämostase kann man wieder unterteilen in drei Phasen. Wie gesagt, hör immer vorbehaltlich, diese Phasen sind alles Modellvorstellungen, also schnell auch wieder vergessen, nur damit er es irgendwo sozusagen, damit das Ganze sortieren kann. Das ist die Aktivierungsphase, die Koagulationsphase und die Retraktionsphase. So. Was passiert jetzt so genau, wenn wir jetzt von der sekundären Hämostase reden? Was ist sozusagen der erste Schritt? Wie aktiviert sich das System?
Ja, also da müssen wir jetzt mal tief einsteigen in die Materie. Und zwar muss man sich ja vorstellen, um nochmal die Systeme ein bisschen zu beschreiben. Wir haben ja im Blutkreislauf und im Blutstrom, im Plasma, eine ganze Menge sogenannter Gerinnungsfaktoren. Also sprich Proteine überwiegend, die eben in der Lage sind, diese Gerinnung anzustoßen. Das sind sozusagen Gerinnungsfaktoren. Und
was sind immer, das für jetzt, diese Gerinnungsfaktoren, nicht die unterbrechen, worum handelt es sich da? Sind das Ionen, sind das Proteine, sind das irgendwie kleinmolekulare Substanzen? Was sind Gerinnungsfaktoren eigentlich?
Genau, also üblicherweise sind es Proteine, ja, die eben auch einer Proteolyse zugänglich sind. Hört sich jetzt wieder kompliziert an, aber sie können eben durch enzymatische Spaltung in eine aktivierte Form überbracht werden. Und diese Proteine, die schwimmen in großer Zahl, auch in ganz unterschiedlicher Qualität im Blut. Und letztendlich ist die Idee der sekundären Blutgerinnung, dass sich diese Proteine gegenseitig eben aktivieren und auch aktiviert werden und dadurch praktisch einen Prozess in Anstoßen, der letztendlich, und das ist wieder die Endstrecke dieser ganzen sekundären Hämostase, die zum Bilden eines Fibrinpfropfes führt. Also das ist das, was praktisch das Endergebnis dessen ist.
Ja. Fibrin habt ihr alle schon mal gehört, das ist fast wie so ein Kleber. Fibrinkleber gibt es auch tatsächlich.
Genau,
ja. Gibt es also auch. Also ein Biopolymer. Ja, genau. Also was die Gerinnung jetzt macht durch diese ganze Kaskade, ist im Prinzip am Ende ein Biopolymer zu schaffen. Also quasi ja ein langkettiges Molekülgerüst, in dem dann halt auch andere Blutbestandteile, beispielsweise Erythrozyten, Thrombozyten, hängen bleiben. Also ein richtiges Polymernetz, das dann gebildet wird durch diese sekundäre Hämostase. Um das Ganze abzusichern, damit es nicht hier rubbel die Katz passiert, gibt es halt diese Gerinnungsfaktoren und die sind wirklich in Form einer Kaskade, also wasserfallartig so hintereinander geordnet. Das heißt, ein Faktor aktiviert den nächsten Faktor, wieder den nächsten Faktor, der wieder den nächsten Faktor und so weiter und so fort, bis es halt zur Gerinnung kommt. Und was für einen Grund hat das, diese multiple Absicherung, dieses Kaskadenprinzip?
Ja, also man verschafft sich natürlich eine Menge an Redundanz. Das heißt, es kann eben sein, dass Systeme ausfallen und es trotzdem zur Bildung eines Fibrinpropfes führt. Aber ein wichtiger Hauptgrund ist, dass eben keine sofortige überschießende Gerinnung einsetzt. Das heißt, wenn wir jetzt, sage ich mal, durch irgendeinen kleinsten Faktor die komplette Gerinnung in kürzester Zeit anstoßen würden, dann führt das eben dazu, dass es zu Spontangerinnselbildung kommt. Und das würde zu den ganz anfänglich genannten Gefäßverschlüssen, zu Thrombosen und eben auch Embolien führen. Und damit das eben wirklich sukzessive nacheinander abläuft und es gewisse Möglichkeiten auch für unsere Physiologie gibt, dort die Bremse zu treten, um es mal einfach zu sagen, gibt es eben ganz unterschiedliche Treppenkaskaden und auf fast jeder Stufe gibt es eben auch wieder Rückkopplungsmechanismen, die das Ganze unterbinden.
Ja, es gibt nicht nur eine Treppe, ja, sondern es gibt tatsächlich zwei Treppen. Es wird ein bisschen kompliziert, Leute, aber bleibt dran. Also wir unterscheiden zwei Wege oder zwei Treppenaufgänge, um es jetzt mal im Bilde zu bleiben, zu sagen. Den intrinsischen und den extrinsischen Weg. Und so, jetzt erklären wir mal, was ist intrinsisch, was extrinsisch oder wodurch werden die aktiviert?
Ja, die Hämostasiologen, gibt ja ein eigenes Fachgebiet sogar, was sich damit beschäftigt, die würden jetzt wahrscheinlich eingrätschen und auf den Platz rennen und die rote Karte ziehen und sagen, das ist ja schon lange hinfällig und diese beiden Systeme kann man gar nicht mehr so wirklich trennen. Dennoch müssen wir sie besprechen, denn sie zeigen einfach, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, diese Kaskaden anzustoßen. Und ich fange mal mit dem sogenannten intrinsischen System an. Bei dem findet die Aktivierung überwiegend an der Oberfläche schon aktivierter Thrombozyten statt. Ja, das bedeutet ergo, das ist deshalb durchaus auch der Name intrinsisch, also innen drin, ein System, was angestoßen wird, wenn es zu einer thrombozytären Reaktion an den Gefäßwänden kommt. Im Grunde spielt er tatsächlich eine große Rolle auch im klinischen Alltag. Ist ganz, ganz wichtig, weil der für die ganzen Gerinnungsprozesse ohne eine wirkliche Verletzung eben auch relevant ist.
Ja. Ja, also er kann durch alles Mögliche ausgelöst werden, beispielsweise zum Beispiel durch Gefäßendoprothesen, ne? Herzklappen, also durch eine ganze Menge auch, also nicht nur durch Thrombozyten selbst, sondern auch durch negativ geladene Oberflächen, ja, an denen sich halt dann tatsächlich der intrinsische Weg dann aktiviert. Und wenn wir jetzt den extrinsischen dagegen setzen, wodurch wird der aktiviert? Also wenn es halt nicht die Thrombozyten sind, was passiert da? Also was ist der Aktivierungsfaktor, den extrinsischen Wegs anstupst?
Ja, auch da guckt man sich einmal den Namen an, extrinsisch, das heißt, es ist irgendetwas von außen und das passt eben auch ganz gut zu der Funktionalität dieses Systems. Es ist nämlich so, dass immer wenn Gewebe kaputt geht, insbesondere Endothel, also sprich die innere Schicht von Gefäßen zerstört wird durch zum Beispiel eine Verletzung, Trauma, dann kommt es eben zum Freilegen von Gewebe dahinter und ganz besonders wichtig, das darf man sich auch gerne merken, ist der sogenannte Tissue Factor, TF, oder das Gewebsthromboplastin. Und dieser wiederum aktiviert eben dann den Faktor 7 zu Faktor 7a und stößt damit diesen extrinsischen, also außerhalb des Gefäßsystems liegende Aktivierung der Gerinnungskaskade an.
Ja, ist also ganz schlau gemacht von der Natur. Da hat sie also Gerinnungsfaktoren im Blut. Sie werden aktiviert durch das, was in der Gefäßwand drin ist. Und damit es halt nicht sofort zur Aktivierung kommt, ist das Endothel da. Und das Endothel trennt quasi diese beiden miteinander reagierenden Komponenten voneinander. Und in dem Moment, wo das Endothel halt verletzt wird, kommt es zum Kontakt zwischen den Gerinnungsfaktoren oder bestimmten Gerinnungsfaktoren und halt Bestandteilen der Gefäßwand. Und dann wird die Gerinnung bzw. extrinsische Weg der Gerinnung aktiviert. Also ganz schlau. Ne? Das Endothel hat also eine ganz wichtige Rolle sozusagen als Safety-Barriere zwischen diesen beiden Partnern, die zusammen die Gerinnung anstoßen können. Und deswegen sind Endothelschädigungen dann halt auch das, was ja dann den ganzen Prozess ins Laufen bringt. Gut, jetzt haben wir extrinsisches, intrinsisches System erklärt. Wir wollen jetzt hier nicht alle Faktoren runterbeten, weil das ist eine ganze Masse, also sind dann 13 Stück.
So viel,
Stück
wie ich Bart habe.
Ja. Aber was gut ist, und das macht die Sache wieder ein bisschen einfacher, am Ende münden extrinsisches und intrinsisches System, also beide Treppenhäuser, dann in ein gemeinsames Foyer, ja, wo dann die Endstrecke der Gerinnung stattfindet. Das heißt, da wird es ja ein bisschen wieder einfach, weil diese unterschiedlichen Systeme dann halt auch tatsächlich am Ende gemeinsam Abschluss finden. Und die Faktoren, die sind schon nicht so ganz unwichtig und ich glaube, auf die sollten wir jetzt hier so ein bisschen konzentrieren. Und der wichtigste Faktor, das ist der sogenannte Faktor, der am Anfang steht, ist der Faktor 10. Moritz, Faktor 10, dein Auftritt.
Ja, genau. Also Faktor 10 ist praktisch der Initiator der Kaskade, der durch Aktivierung zum Faktor 10a, vielleicht auch nochmal hier merken für die spitzfindigen Leser unter euch, immer wenn ein kleines a da dran steht an der Zahl des Gerinnungsfaktors, das ist ein aktivierter Faktor. Dieser Faktor 10 wird eben in der Endstrecke aktiviert und der wiederum ist in der Lage durch seine proteolytische Aktivität das, jetzt kommt's, Prothrombin wiederum zu aktivieren. Und das ist der wichtigste Faktor ganz hinten in der Kaskade, der nämlich in der Lage ist, aus der Vorstufe des Baukittmaterials, nämlich des Fibrinogens, Fibrin zu bilden. Ne, man muss sich ja vorstellen, dieser Zement, dieser Mörtel schwimmt im Blut herum, wartet nur darauf, von dem Thrombin aktiviert zu werden. Und sobald eben das Fibrinogen gespalten wird, bildet sich Fibrin. Das ist der aktivierte Faktor 1. Und das ist dann letztendlich die Endstrecke, nämlich der Thrombus, der Fibrin-Thrombus, der sich bildet.
Ja, du bist jetzt ganz schön schnell durchgestiefelt. Ich glaube, wir machen das ein bisschen langsamer. Nochmal. Lass uns mal vom Faktor 10 zurückgehen. Der hat nämlich einen ganz interessanten Namen, Stuart-Prower-Faktor auch. Mhm, ja? Genau. Das ist der Patient, bei dem das zum ersten Mal entdeckt wurde, das Ding. Und gehört, wie gesagt, zu den Gerinnungsfaktoren, die Proteine sind. Ja, hat ungefähr so eine Molekülmasse von 59 Kilo Dalton. Und das ist ganz wichtig und auch für andere Gerinnungsfaktoren wichtig, wird nicht im Blut selbst, sondern in der Leber synthetisiert, also zusammengebaut. Ja, ist auch wichtig, sich das zu merken, denn bei Leberstörungen oder Lebererkrankungen kann das tatsächlich auch die Blutgerinnung beeinträchtigen, weil diese Faktoren dann halt auch nicht mehr in der Leber gebildet werden, bei einer Leberzirrhose beispielsweise. Ja. Und was ganz wichtig ist, das gilt für einige Faktoren, der braucht Vitamin K. Auch das muss man sich merken, ne, weil Vitamin K, Antagonisten, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen zu, sind halt auch ein wichtiger pharmakologischer Eingriff in die Gerinnung. Also merkt euch Faktor 10, Leber gebildet und Vitamin K abhängig. So, jetzt gehen wir ganz schnell nochmal zurück. Also der gute Moritz ist da jetzt im Eiltempo durchgeswitcht. Also, du hast gesagt, Faktor 10 wird zu Faktor 10a, aber der hat noch einen Partner, ne, den er braucht, um diese Aktivierung zu vollziehen. Das ist nämlich der Faktor 5.
Jawohl, ja. Genau. Den haben wir auch noch, der da eben ja als Kofaktor dient und der eben auch unabdingbar notwendig ist für den weiteren Prozess.
Genau, bei dem dasselbe Spiel, auch Faktor 5 wird zu 5a, also aktiviert im 5. Ne? Und Faktor 5 ist deswegen nicht ganz unwichtig, weil es gibt nämlich auch mit dem Faktor 5 assoziierte Bluterkrankheit, kommen wir gleich noch zu, ja, sodass ihr euch den Faktor 5 dann also auch merken kann. So 5 und 10 sind die beiden Player, die jetzt am Anfang dann stehen und die machen dann tatsächlich die weitere Aktivierung Prothrombin, Faktor 2, zu Thrombin, das ist dann 2a und der wiederum Fibrinogen, Faktor 1, zu Fibrin, das man dann auch als 1a bezeichnen kann. Gut, dann gibt es noch einen Faktor 13, Moritz, was ist das für ein Knabe da?
Ja, der ist tatsächlich auch wichtig, denn es gibt seltene Fälle bei einem Mangel dieses Faktors und der ist praktisch nochmal dazu da, um parallel das Fibringerüst zu stabilisieren. Ja, das kann man sich gut merken. Das heißt, wenn das Endergebnis Fibrinthrombus eben da ist, dann ist der Faktor 13 nochmal ein Stabilisator. Und wenn da ein Defizit ist, ganz kleiner klinischer Hinweis da direkt, dann führt das eben zu einer Instabilität des endproduzierten Grinsels.
Also ihr seht, selbst in der Endstrecke hat also durch den Faktor 13 die Natur da nochmal so eine kleine Bremse eingebaut. Also wenn der Thrombus nämlich nicht stabilisiert wird, kann er im Prinzip auch wieder aufgelöst werden, was also ganz gut ist. Also die Natur hätte auch die Möglichkeit, dann sozusagen den Gerinnungsprozess wieder rückgängig zu machen, wenn sie feststellt, oh Mist, ich habe Scheiße gebaut. Ich muss die ganze Sache jetzt doch nochmal ein bisschen korrigieren. Ja? Also überall nochmal kleine Extrawege und Bremschen eingelegt, damit die Sache halt auch nicht überschwappt. Ein ganz wichtiges Ion, sollten wir nicht verschweigen, ist für die Gerinnung ganz wichtig und das auch bei der Blutabnahme zu berücksichtigen, das ist das Calcium. Also Gerinnung ist ein Calcium-Ionen-abhängiger Prozess und wenn man beispielsweise Blut entnimmt und Gerinnungsfaktoren untersuchen will, dann nimmt man Blut ab und dann gewinnt man sogenanntes Citratplasma. Das heißt, in den Röhrchen bei der Blutabnahme ist so ein kleines, vielleicht mal gesehen bei der Blutabnahme, so ein bisschen Flüssigkeit schwimmt da rum. Und dieses Citrat bindet dann halt Calcium und sorgt nämlich auch dafür, dass das Blut dann in diesem Röhrchen ungerinnbar wird. Ganz wichtig. Ja, weil sonst könnte ich da Gerinnungsfaktoren schlecht untersuchen, weil im Labor kommt da nur noch so ein Klumpen an. Das will ich natürlich nicht. Ne? Deswegen ist das Citrat drin, um die Calciumionen zu binden und dann quasi dafür zu sorgen, dass diese Prozesse erstmal unterbrochen werden. Ja, ich glaube, wir haben eine ganze Masse jetzt so ein bisschen zur Physiologie erklärt. Vielleicht sollten wir jetzt so langsam, ja, doch vielleicht nochmal so Plasmolyse, also was oder Fibrinolyse, was kann ich jetzt, also sozusagen der Prozess kann auch umgekehrt verlaufen, ja? Also ich kann tatsächlich auch das Fibrin wieder auflösen, ja?
Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Hinweis noch, denn keine Blutgerinnung ohne Fibrinolyse. Man muss sich ja vorstellen, und das ist auch wieder wirklich ein genialer Schachzug von unserem physiologischen System, keine Gerinnung ohne auch die Kompetenz und das Potenzial, so ein Gerinnsel wieder aufzulösen. Und lassen wir uns den Namen mal auf der Zunge zergehen, Fibrinolyse. Es kommt also wieder zu einer Spaltung der Fibrinpolymere. Und das ist ein Prozess, der übrigens immer schon parallel abläuft. Das heißt, immer wenn es einen Gerinnsel gibt, was entsteht, auch bei einer Verletzung, dann setzt auch schon gleichzeitig die Fibrinolyse ein, damit eben nicht so eine extrem überschießende Gerinnung stattfindet und ist sozusagen nochmal die Möglichkeit, auch ein Gerinnsel wieder abzubauen. Das stellt man sich mal vor, ein Gefäß ist komplett verschlossen durch ein Gerinnsel, es kommt kein Blut mehr durch und alles dahinter ist nicht mehr versorgt. Wenn wir uns jetzt ein Einbahnstraßen- oder Endstreckengefäß angucken und genau dafür gibt es eben auch die Möglichkeit, so ein Gerinnsel wieder abzubauen.
Hätte ich einen Riesenschaden. Ne? Also deswegen, klar, auch noch hier eine Sicherheitsbremse. Ich sehe uns einen rückwärts ablaufender Prozess, damit ich halt gewährleiste, dass Gerinnung nicht überschießend abläuft. Ja, bewegen wir uns so langsam mal so in Richtung Klinik und überlegen mal, was also alles schief gehen kann. Also allein schon eine Komplexität des Systems, seht ihr, boah, da sind eine Menge Faktoren dabei beteiligt. Wenn die irgendwie falsch gebildet werden, beispielsweise durch genetische Mutationen, ja, dann kann es also schon zu Störungen kommen. Und in der Tat gibt es da einige Erkrankungen, die mit einer erhöhten Blutungsneigung dann einhergehen. Die sind nicht alle nur durch die Faktoren, teilweise auch die Thrombozyten bedingt. Man spricht dann von einer sogenannten hämorrhagischen Diathese. Ja, was ist eine hämorrhagische Diathese?
Ja, im Grunde ist der Fachbegriff im Deutschen die Blutungsneigung. Ne? Hämorrhagie ist das Bluten und Diathese ist sozusagen die Bereitschaft oder die Neigung dazu. Und im Grunde umfasst dieser Begriff alle potenziellen Zustände, die eben vermehrt Blutungsereignisse bedingen können. Ist eine ganz schön große Gruppe an Pathologien.
Ja. Also wenn man sich das mal so unterteilt, das sind, ja, man könnte so vier große Gruppen unterteilen. Das sind einmal die Thrombozytopathien, also alles, was mit den Thrombozyten zusammenhängt, ganz einfach Thrombozyt und dann Partie, ja. Dann haben wir Thrombozytopenien. Was ist Peni?
Peni heißt zu wenig, ne? Egal ob es jetzt eine Leuko-Erythro- oder eine Thrombozytopenie ist, immer wenn zu wenig Zellen da sind. Und Thrombozytopenien ist wirklich eine große Gruppe, mit der man es auch häufig im klinischen Alltag zu tun hat. Immer wenn die Thrombozytenzahl absinkt, da reicht schon ein schwerer Blutverlust bei einer Operation, dann ist klar, ne? Es fehlen die Blutplättchen und das kann dann eben schon eine übermäßige Blutungsneigung machen.
Genau, dann haben wir die Koagulopathien.
Genau, da sind sozusagen direkt die Gerinnungsfaktoren betroffen. Ne? Coagulo hier wieder von Gerinnungsfaktoren, also praktisch eine angeborene oder erworbene Störung der Blutgerinnung. Und da gibt es auch eine Menge Störungen, die auftreten können. Ich glaube, die bekanntesten, die man mal nennen sollte, sind die Hämophilien. Auch da der Name, ne? Eine Blutungsliebe sozusagen. Also es kommt zu einer dramatischen Steigerung des Blutungspotenzials durch Fehlen oder Aussetzen der Funktion von Gerinnungsfaktoren.
Genau, da gucken wir uns gleich nochmal ein, zwei an. Und dann haben wir last not
least
die vaskulären hämorrhagischen Diathesen, also wo es mit den Gefäßen nicht klappt. Also fassen wir nochmal kurz zusammen. Entweder Thrombozyten sind kaputt, Thrombozytopathie, oder es gibt zu wenige, Thrombozytopenie, oder die Faktoren stimmen nicht, Koagulopathie, oder die Gefäße sind irgendwo im Eimer, vaskuläre hämorrhagische Diathesen. So, das sind die vier Gruppen. Und jetzt nehmen wir uns einfach mal so ein bisschen was raus aus diesem ganzen Cluster.
Auf jeden Fall.
Und so, das Bekannteste ist eigentlich so die sogenannte, also eine Koagulopathie, also auf der dritten Gruppe, ist die Hämophilie A. Die Hämophilie A, Moritz, jetzt kommt dein Einsatz.
Jetzt kommt mein Einsatz. Genau, Hämophilie A, also ist logisch, es gibt auch eine B. Letztendlich handelt es sich da aber um eine klassische Koagulopathie mit dem Fehlen des Gerinnungsfaktors 8. Ja, und im Grunde gibt es zwei Formen, die man unterscheiden kann. Die erste, das ist die häufigere, da fehlt dieser Faktor 8 eben komplett. Und bei der sogenannten selteneren Form, die so 10% ausmacht, man nennt sie auch A-Plus-Form, Hämophilie A-Plus, ist der Faktor 8 zwar noch vorhanden, aber eben inaktiv. Ja, und das Ganze ist letztendlich eine angeborene, also eine hereditäre Erkrankung. Das heißt, es gibt eine Mutation im Gen, welches eben für diesen Faktor kodiert. Und wenn der fehlt, kommt es eben zu einem ganz essentiellen Fehlen dieses Faktors im Rahmen der Gerinnungskaskaden und es blutet schon bei kleinsten Verletzungen.
So, das ist therapeutisch interessant. Da kann man einiges gegen machen. Also, was auch wichtig ist, denn diese Bluter haben tatsächlich ein Problem, was, wenn du so klinisch da rangehst, was passiert mit denen? Also was ist die große Gefahr, denen die ausgesetzt sind?
Genau, also die große Gefahr ist natürlich, dass schon bei kleinsten Verletzungen eben Blutungen auftreten. Das manifestiert sich natürlich gerade dadurch, dass es angeboren ist, auch schon oft eben unmittelbar postpartal. Es kann eben Nabelschnurblutungen geben, auch schon große Hämatome im Rahmen von Geburtsverletzungen. Wenn wir uns das spätere Leben mal anschauen, dann ist so ganz typisch, wenn junge Leute damit symptomatisch werden, Gelenkblutungen, ne? Hämarthros. Also wenn es in ein Gelenk einblutet, schon bei leichten Traumata, man stößt sich, ne? Wirklich Bagatelltrauma, es kommt zum Nichtstillen der Blutung im Inneren des Knies, dann schwillt es eben massiv an und natürlich besteht auch die Gefahr eines Verblutens. Ja, ist also nicht ganz unrelevant.
Also diese Leute mit Hämophilie müssen quasi sich bewegen wie ein rohes Ei. Ja, also es sind also hochgradig blutungsgefährdet, aber Gott sei Dank, wie gesagt, kann man therapeutisch einiges machen und das kann man Faktoren erstmal ersetzen, sogenannte Substitutionstherapie. Also da kann man den Faktor 8, den fehlenden Faktor 8 quasi nachschießen. Den gewinnt man heute meist biotechnologisch. Früher hat man das aus Blutkonserven gewonnen. Ja, braucht man heute nicht mehr. Wird also biotechnologisch erzeugt, rekombinant, wie man so schön sagt. Ja, und dann ersetzt. Hat eigentlich den Nachteil, ich muss das regelmäßig machen, denn wie alle Gerinnungsfaktoren hat auch der Faktor 8 eine gewisse Halbwertszeit. Das heißt, der schwirrt da nicht ewig im Blut rum, sondern wird wie alle Proteine dort halt auch Proteolyse regelmäßig wieder entsorgt. Das heißt also, ich muss lebenslang dann Substitutionstherapie machen. Das ist nicht so wahnsinnig angenehm. Deswegen gibt es jetzt seit 22 gibt es auch eine Gentherapie in dem Moment. Ne, was passiert bei der Gentherapie?
Ja, das ist, glaube ich, eine absolute Revolution für diese Patienten, ne? Weil vorher immer angewiesen auf Injektionen, Substitution und Begleittherapie, hat man jetzt mit der Gentherapie eben die Möglichkeit, mit einem viralen Vektor funktionsfähige Kopien dieses Missense-Gen einzuschleusen in die Leberzellen, denn dort wird der Faktor 8 eben gebildet und das führt dann dazu, dass die Leber eben wieder die Kompetenz erlangt, den Faktor 8 herzustellen. Ich nenne mal ganz kurz den Namen dieses Vektors. Valococtogen Roxaparvovec. Unwort des Jahres.
Könnt ihr Zungenbrecher zu Hause ein. Und wer das wirklich irgendwie geschmeidig runterkriegt, hinkriegt. Da Respekt, ja. Valococtogen Roxaparvovec. Ich vergesse es, ja. Daran gescheitert, gleich im ersten Anlauf, ja.
Roctavian ist der Handelsname. Merken wir es uns vielleicht so, ne? Ohne jetzt Werbung zu machen, aber es ist schon eine Revolution.
Ja, also super Sache. Und damit lässt sich also wirklich die Substitutionstherapie dann noch abkürzen. Nachteil, schweineteuer, so eine Therapie. Und deswegen natürlich auch ein sozialmedizinischer Streitpunkt. Ja, also Hämophilie A, so eine der wichtigsten Bluterkrankheiten. Gehen wir nochmal eine andere durch. Jetzt gibt es auch so ein Ding, auch eine Koagulopathie, das ist eine Verbrauchskoagulopathie.
Ja, schön.
Was ist das denn für ein komisches Teil?
Ja, das ist natürlich jetzt mein Moment. Ich als Intensivmediziner habe damit echt eine Menge zu tun. Das wird auch kurz DICK gesagt. Nee, wir sprechen dann immer auf der Station von DICK, Interpretationsspielraum, was man darunter noch verstehen mag. Aber dieses DIC steht eben für Disseminated Intravasal Coagulation. Und bei dieser Verbrauchskoagulopathie ist eigentlich so die höchste Form der globalen Gerinnungsstörung. Da kommt es im Grunde durch ein massives Anstoßen aller Gerinnungskaskaden, also sowohl der primären als auch der sekundären Gerinnung dazu, dass in kürzerer Zeit Gerinnungsfaktoren verbraucht werden. Das heißt, es kommt zu einem Erschöpfen der Vorräte an Gerinnungsfaktoren und gleichzeitig aber natürlich zum überschießenden Entstehen von Gerinnseln. Und dieses parallele Vorhandensein von einerseits einer Blutungsneigung, die entsteht, aber auf der anderen Seite eben auch thrombotischen Problemen, das kennzeichnet eigentlich dieses Krankheitsbild. Das heißt, die Patienten, die das entwickeln, haben oft Blutungen, die nur schwer zu beherrschen sind, gleichzeitig aber Gefäßverschlüsse in lebenswichtigen Organen. Und das Management von so einer DICK ist wirklich eine Herausforderung, weil oft natürlich auch eine schwerste Erkrankung das Ganze initiiert. Also um ein paar Beispiele zu nennen, gerade die Sepsis ist da ganz weit vorne dabei. Dann natürlich Schockgeschehen bei schweren Traumata, aber es gibt durchaus auch Gifte und andere Infektionen, die dazu führen und auch bei Tumoren kann sowas auftreten. Ist praktisch die kritischste und größte Endstrecke eines totalen Verbrauchs von Gerinnungsfaktoren bei gleichzeitigem Entstehen von Gerinnseln.
Genau, also der größte Mess-up, den das Gerinnungssystem eigentlich erleben
Absolut.
Kann, ja,
Mess-up
ist halt die disseminierte intravasale Koagulopathie oder Verbrauchskoagulopathie, abgekürzt DICK. Ja, also müsst ihr euch auf jeden Fall merken, ist eine medizinisch ganz, ganz wichtige Sache. Haben wir jetzt hier nur in Kürze gestreift, kann, glaube ich, ein Intensivmediziner einen ganzen Abend bei einem Glas Rotwein oder einem,
bei einem Glas Schlangengift.
besonders gebrandeten Whisky darüber fabulieren. Machen wir jetzt hier aber nicht. Wir sollten vielleicht nochmal so ein bisschen auf die Thrombozytopathien irgendwie zu sprechen kommen. Jetzt die einfachste Form der Thrombozytopathie, was würde dir da einfallen?
Ja, die einfachste Form sind natürlich Medikamente. Wir haben ja eine Menge an Medikamenten, die die Thrombozyten in ihrer Funktion hemmen. Das ist ja dann in der Regel keine Störung, die man jetzt als wirkliche Krankheit erwirbt, aber eben durch Medikamente. Ich sag mal, das klassische Parademedikament ist natürlich das ACE. Das ist in der Lage, die Thrombozytenaggregation zu unterbinden durch Hemmung der
sogenannten As known as Aspirin.
Ja? As known as Aspirin, Aspirin, Acetylsalicylsäure. Und da hat man eben dann ja schon eine relativ schnelle und potente Verlangsamung, wenn nicht sogar Totaleinschränkung der Thrombozytenaggregation. Deshalb werden sie auch übrigens ja so genannt, Thrombozytenaggregationshemmer.
Genau, nutzt man ja auch therapeutisch, ne? Beispielsweise.
Absolut.
Ne? Um unerwünschte Gerinnung sozusagen zu verhindern.
Ganz genau.
Gut, Thrombozytopenien können wir auch noch mal kurz eine erwähnen. Was wäre denn, was würdest du da so, also idiopathische thrombozytopenische Purpura fällt mir da so ein bisschen vor die Füße.
Genau.
Also ist so der Paradebeispiel einer Immunthrombozytopenie. Also das heißt also, die Thrombozyten werden durch Autoimmunprozesse, also durch eigene Antikörper oder Immunzellen dann halt alle gemacht und dadurch reduziert. Was passiert bei so einer Immunthrombozytopenie oder ITP abgekürzt?
Genau, also letztendlich haben wir ja dann einen Verlust von Thrombozyten. Es kommt zum Untergang und damit einfach einer Dezimierung der Zahlen. Und das wiederum führt natürlich dazu, dass es blutungsbedingte Symptome gibt bei den Patienten, also Blutungsneigung. Und typischerweise, das ist eigentlich auch klinisch charakteristisch, sind es eben Petechien, die entstehen. Ne? Das darf man sich bitte auch mal merken. Petechien, kleine punktförmige Haut- oder Schleimhautblutungen sind eben kennzeichnend für Thrombozytopenien. Klar, es kann auch in anderen Bereichen bluten. Ne? Es kann sein, dass die Periodenblutung verstärkt stattfindet. Es kann urogenitale Blutungen geben oder auch generell natürlich innere Blutungen deutlich zunehmen, wie ICBs, also intrazerebrale Blutungen oder Hämatomneigung in allen möglichen Blutungsgeschehen.
Genau. Was wir euch jetzt hier natürlich geben, ist wirklich nur ein Hauch von Überblick durch diesen riesen Krankheitscluster, den es da gibt. Nicht umsonst gibt es Hämostasiologen, ja, die nichts anderes machen, als sich mit der Blutgerinnung irgendwie zu beschäftigen. Und so sieht es auch aus. Also es ist wirklich eine ganz abendfüllende Beschäftigung. Wir wollen jetzt nicht alle streifen, aber euch noch so einen kurzen Ausflug in die Pharmakologie bieten. Denn Eingriff in das Gerinnungssystem ist halt auch eine Sache, die man therapeutisch super gut nutzen kann. Wir hatten schon über die Thrombozytenaggregationshemmer, also wie Acetylsalicylsäure oder ASS, geredet. Wann nutze ich das? Therapeutisch, bei welcher Krankheitsgruppe ist das ein Prophylaktikum, also ein vorbeugendes Medikament?
Du sagst jetzt Aspirin, meinst du beispielsweise,
ja, genau,
oder?
Ja, genau.
Genau. Also die Thrombozytenaggregationshemmer, da zählen ja noch ein paar modernere dazu. Das ASS ist ja so die älteste Substanz, aber die sind vor allem bei thrombotischen oder thrombembolischen Ereignissen im arteriellen System zu verabreichen. Also kann man sich auch ganz gut merken. Das heißt zum Beispiel bei der Infarktprophylaxe, bei Herzinfarkten im Rahmen der koronaren Herzerkrankung oder zur Sekundärprophylaxe nach Schlaganfällen. Das heißt, immer wenn man verhindern möchte, dass nochmal ein Schlaganfall stattfindet, dann sind diese Medikamente eben Mittel der Wahl, weil man eben auch ganz gut weiß, dann nicht nur aus der Wissenschaft und den Statistiken dazu, aber das entspricht auch der pathophysiologischen Kenntnis, dass gerade im arteriellen Strombereich eben die Hemmung der Thrombozyten ganz besonders effektiv ist, um das Anheften von Thrombozyten zu unterbinden. Deshalb sind das da die Medikamente der Wahl.
Genau, und das, also Thrombozytenaggregationshemmer ist quasi Blutgerinnung soft, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen despektierlich sagen kann. Aber es gibt natürlich auch noch Blutgerinnung hard. Ja, und da gibt es die sogenannten Antikoagulantien, also die tatsächlich dann auch die Blutgerinnung unterbinden. Und welche sind da wichtig?
Ja, genau. Die Antikoagulantien, wie der Name schon sagt, die greifen halt in der gesamten Gerinnungskaskade und jetzt schnell wieder Vorgriff auf das zuvor Gesagte, auf die sekundäre Hämostase vor allem ein. Und da haben wir verschiedene Gruppen. Das älteste und bekannteste, das sind die Vitamin-K-Antagonisten, volksmündlich bekannt als Marcomar, Wirkstoff Fenprocuhomon, die in der Lage sind, eben per se schon mal die Synthese, Herstellung von Gerinnungsfaktoren in der Leber zu unterbinden.
Genau,
das ist natürlich ein genialer Schachzug.
Genau, und da kommt das Vitamin K, das ich eben so mal en passant fallen ließ irgendwo ins Spiel. Das sind nämlich sogenannte Vitamin K-Antagonisten. Ja, und dadurch, dass sie quasi Vitamin K dem Körper quasi entziehen, beziehungsweise der Synthese entziehen, kommt es halt dazu, dass diese Gerinnungsfaktoren nicht mehr gebildet werden. Und dann habe ich halt eine herabgesetzte Blutgerinnung. Das ist genau dann der therapeutisch erwünschte Effekt. Dann haben wir noch so eine Sache, die Blutegel ganz gerne benutzen, wenn sie dich zur Ader lassen. Das sind die Heparine. Was machen die?
Man kennt es, ne? Der klassische Blutegel-Aderlass. Genau, die Heparine sind auch ziemlich genial, weil wir die in der Klinik sehr viel einsetzen, denn sie kann man wunderbar spritzen, injizieren, das heißt unter die Haut oder in die Blutbahn. Und die wiederum, die verstärken typischerweise die Wirkung vom Antithrombin 3, vom AT3. Und darüber können sie eben auch die ganze Gerinnungskaskade ziemlich schnell und effektiv unterbinden. Deshalb nutzt man sie vor allem in der Notfall-, Akutmedizin, aber auch eben zur Thromboseprophylaxe. Gerade wenn Menschen immobilisiert sind oder auf Station sind, dann kriegen sie einmal täglich eine Spritze oder zweimal, je nachdem, welches Medikament das ist. Und sehr potent und effektiv einsetzbar.
Sind dann halt besser steuerbar, weil so ein Vitamin-K-Antagonist, bis der wirkt, könnt ihr euch vorstellen, ja, Synthese blockieren dauert, ne, geht also nicht von heute auf morgen, muss man halt warten, bis die Syntheseleistung der Leber dann tatsächlich reduziert wird. Und das ist halt ein verzögerter Prozess. Ja, und dann haben wir last not least eine wichtige, große, neuere Gruppe. Das sind die sogenannten direkten oralen Antikoagulantien oder auch DOAX oder NOAX genannt, je nachdem, wie man es gerne abkürzen würde. Was sind das für pharmakologische Substanzen?
Ja, ich bin schon heidenfroh, dass sie nicht mehr Noaks genannt werden, weil als sie dann rauskamen, als sie marktreif waren, waren es ja noch neue orale Antikoagulantien. Jetzt sind wir schon bei direkte orale Antikoagulantien. Da ist auch wirklich sehr elegant und das steckt auch im Namen. Die werden eben oral verabreicht, das heißt, man muss sie nicht spritzen, man kann sie einfach schlucken. Und letztendlich greifen diese direkten oralen Antikoagulantien eben auch praktisch direkt in der Gerinnungskaskade ein. Insbesondere die Faktor 10-Inhibitoren sind da ganz weit vorne dabei, die eben ja, den Faktor 10 blockieren in seiner Wirkung und das wiederum nimmt natürlich die Gerinnungspotenz eben raus und das sorgt dann dafür, dass ja entsprechend ein antithrombotischer Effekt zustande kommt.
Ja, da kann man noch zwei unterscheiden, nämlich einmal die Thrombinhemmer und dann die Faktor 10a-Hemmer. Ja. Wollen wir jetzt nicht darauf eingehen, könnt ihr im Flexikon nachlesen, wenn ihr das weiter vertiefen wollt. Ja, ich denke, wir haben jetzt einen, muss ich sagen, kursorischen Überblick über diesen ganzen Gerinnungsprozess gemacht. Es wird jetzt eigentlich wahrscheinlich auch Zeit, dass wir langsam zur Stase kommen. Ja, also selbst unsere eigene Gerinnung hier, unsere eigene sozusagen diesen Sprachfluss jetzt hier mal zum Stoppen bringen.
Die zerebrale Fibrinolyse setzt genau, schon ein, um es mal mit einfachen Worten zu sagen. Die verbale
Fibrinbildung muss jetzt hier mal in unsere Sätze eingestrahlt werden. Aber ich denke mir, wir haben so ja, die wichtigsten Sachen erwähnt und wenn ihr noch weiter eintauchen wollt in die Wunderwelt der Gerinnung, dann lest im Flexikon fleißig Artikel, denn da ist eine Wissensquelle, die wird so schnell nicht versiegen, zumindest sichert ihr euch die nächsten Abende.
Ja, also ich würde sagen, schönen Gruß geht raus an alle Hämostasiologen da draußen. Respekt vor eurer Arbeit. Ich glaube, das kann man nach dem Podcast sagen. Ne? Verrücktes Fach, spannend, aber wirklich wichtig, denn für alle Kliniker da draußen, die Gerinnung ist und bleibt ein System, was fast immer irgendwo involviert ist. Und ja, mit hämostasiologischen Grüßen entlassen wir euch in den Abend oder
genau.
Tag oder morgen.
Genau, ich werde jetzt die guatemaltekische, das guatemaltekische Messerchen jetzt hier mal ein bisschen vertiefen und mich mit Moritz zur Rasur zurückziehen. Ja?
Ah, schön. Ich freue mich.
Bis dahin. Ciao.
Ciao.